Willkommen zu unserer heutigen Vertiefung. Das ist ein gemeinsames Projekt vom Fraunhofer IML und der TU Dortmund, gefördert durch die Europäische Union. Unsere Mission für diesen tiefgehenden Einblick heute ist absolut klar definiert. Wir schneiden nämlich mal rigoros durch diesen ganzen Hype, der die Blockchain-Welt ja oft so ein bisschen vernebelt.
Ja. Mhm.
Wir lassen diese ganzen Spekulationen und wilden Kryptokurse mal komplett beiseite. Stattdessen konzentrieren wir uns in den nächsten knapp 15 Minuten wirklich auf die zwei absolut kritischen Säulen, die über das Überleben und die Zukunft dieser Technologie in der realen Wirtschaft entscheiden.
Genau.
Und das sind Nachhaltigkeit und das juristische Fundament.
Und diese beiden Bereiche bergen wirklich unglaubliche Widersprüche in sich, die wir heute mal aufdröseln werden. Wobei wir heute natürlich voraussetzen, dass du als Hörer die technischen Grundlagen bereits kennst.
Mhm.
Wir werden dir heute also nicht erklären, wie ein Konsensmechanismus auf Code-Ebene funktioniert oder was ein Hash ist. Unser Fokus liegt stattdessen darauf, zu analysieren, warum diese spezifische Architektur gerade unsere Wirtschaft, unsere Lieferketten und vor allem unsere teils jahrhundertealten Rechtssysteme an ihre absoluten Belastungsgrenzen bringt.
Okay, lass uns das mal aufschlüsseln. Und direkt mit dem absoluten Wundenpunkt anfangen, der ja wirklich in fast jeder Diskussion sofort aufkommt. Dem Nachhaltigkeitsparadoxon.
Oh ja, der Elefant im Raum.
Genau. Weil wenn wir uns bestimmte Netzwerke ansehen, die noch auf den traditionellen, extrem rechenintensiven Mechanismen basieren, dann sprechen wir da über einen Stromverbrauch, der dem von mittelgroßen Industrieländern entspricht. Das ist einfach ein Fakt, den kann man auch nicht schönreden.
Nein, absolut nicht.
Aber ich habe das Gefühl, die Debatte bleibt immer genau an diesem Punkt hängen, während die eigentliche technologische Entwicklung schon 3-4 Schritte weiter ist.
Das ist eine sehr treffende Beobachtung. Was hier faszinierend ist, die Technologie wächst gewissermaßen aus ihrer pubertären, energieverschwendenden Phase gerade heraus. Der sektorweite Wechsel zu Proof of Stake und auch die Entwicklung hybrider Modelle haben den ökologischen Fußabdruck vieler großer Netzwerke drastisch minimiert.
Ja.
Wir sprechen hier von Energieeinsparungen von über 99%. Aber was aus wirtschaftlicher Sicht noch viel faszinierender ist, diese Evolution macht verteilte Netzwerke plötzlich hochattraktiv für institutionelle Anleger, also für Akteure, die extrem strenge ESG-Kriterien einhalten müssen.
Warte mal kurz. ESG steht ja für Environmental, Social and Governance.
Genau.
Früher war allein das Wort Krypto oder Blockchain ein absolutes rotes Tuch für quasi jede Compliance-Abteilung, wenn es um Umweltziele ging. Wie kann das jetzt plötzlich attraktiv sein?
Weil sich das Bild eben komplett gedreht hat. Die Technologie wird gerade selbst zum ultimativen Instrument der Nachhaltigkeit.
Mhm.
Der Fachbegriff, der in der Industrie da immer relevanter wird, lautet Nachhaltigkeitsbuchhaltung. Wir nutzen die dezentrale Architektur, um verifizierbare ESG-Daten zu generieren und fälschungssicher zu speichern. Das Konzept dahinter nennt sich oft Corporate Crowdsensing.
Okay, Corporate Crowdsensing. Das klingt jetzt erstmal nach einem ziemlichen Buzzword aus so einem Beratermeeting.
Ja, zugegeben.
Genau macht das für mich und unsere Hörer mal ein bisschen greifbarer. Wie sieht das unten auf dem echten Fabrikboden aus?
Beim Corporate Crowdsensing erhalten die verschiedenen Zulieferer und Unternehmen tokenisierte Anreize, also finanzielle Belohnungen im Netzwerk, wenn sie validierte, extrem präzise ESG-Daten in ein gemeinsames Industrienetzwerk einspeisen.
Ah, okay.
Da werden dann IoT-Sensoren, also physische Messgeräte, direkt an den Maschinen in den Fabrikhallen oder an den Abgasrohren installiert. Und diese Sensoren messen kontinuierlich den realen CO2-Ausstoß oder den Energieverbrauch.
Ah, Moment. Was hindert ein Unternehmen daran, diesen Sensor einfach ein bisschen zu manipulieren? Ich meine, wenn da vielleicht Millionen Subventionen oder Zertifikate an diesen Daten hängen, ist der Anreiz zum Betrug doch riesig, oder?
Das ist exakt der Knackpunkt, an dem die Technologie jetzt glänzt. Wir sprechen hier nämlich von sogenannten Hardware-Orakeln.
Diese Sensoren sind physisch verplombt. Die signieren die gemessenen Daten kryptografisch direkt an der Quelle, also tief im Chip des Sensors selbst, bevor die Daten überhaupt an den Server des Unternehmens gesendet werden. Die Sensordaten werden fälschungssicher automatisiert und in Echtzeit direkt auf dem Ledger festgeschrieben. Kein Mensch, keine PA-Abteilung und auch kein Buchhalter kann diese Zahlen nachträglich für den jährlichen Nachhaltigkeitsbericht noch irgendwie schönen.
Verstehe, das heißt, wenn ein Unternehmen behauptet, seine Produktion sei klimaneutral, dann beweist die lückenlose Datenkette der Maschinen genau das oder sie entlarvt das Greenwashing gnadenlos.
Ganz genau.
Wenn wir nun diese absolut unwiderlegbare, lückenlose Datenbasis haben, was machen wir in der physischen Wirtschaft damit? Also wie übersetzen wir das auf ein echtes Produkt, das ich am Ende im Laden kaufe? Das führt uns direkt in den Bereich der Tokenisierung der grünen Wirtschaft.
Hier wird's erst recht interessant.
Ja, absolut. Weil wenn wir verifizierte Daten haben, können wir reale physische Werte digital abbilden. Ein riesiges Thema, das gerade auf die Industrie zukommt, ist der digitale Produktpass, kurz DPP.
Mhm.
Der wird auf europäischer Ebene für bestimmte Produktgruppen, wie beispielsweise Industriebatterien oder auch Textilien, bald gesetzliche Pflicht. Das ultimative Ziel dahinter ist eine echte, funktionierende Kreislaufwirtschaft.
Das musst du genauer erklären. Ein Pass für eine Batterie. Also was steht da drin und vor allem, warum braucht man dafür ein dezentrales Netzwerk? Eine normale Datenbank tut es da doch eigentlich auch, oder?
Eine normale Datenbank gehört aber immer einer zentralen Instanz. Einer Firma, die sie verändern oder im schlimmsten Fall einfach abschalten kann.
Naja, stimmt.
Und bei globalen, stark zersplitterten Lieferketten vertrauen die Akteure einander oft einfach nicht. Der digitale Produktpass auf einem verteilten Ledger speichert den gesamten Lebenszyklus.
Lückenlos.
Richtig. Von der Lithiummine über die Fabrik in Asien, den Einbau ins Auto in Europa, jede einzelne Reparatur bis hin zum Recyclinghof. Jeder Akteur in dieser Kette fügt seinen validierten Baustein hinzu. So lässt sich am Ende exakt nachweisen, welche chemische Zusammensetzung die Batterie hat und wie sie sicher recycelt werden kann.
Das macht total Sinn. Es ist quasi ein fälschungssicherer Lebenslauf für Industrieprodukte. Ich habe in unseren Quellen für diesen Einblick auch gelesen, dass diese Tokenisierung auch den Finanzmarkt für grüne Projekte völlig umkrempelt. Da fiel öfter der Begriff DLT Green Bonds.
Ganz genau. DLT steht ja für Distributed Ledger Technologie. Bisher war die Finanzierung von gigantischen Klimainfrastrukturprojekten, sagen wir mal einem gigantischen Offshore-Windpark, ausschließlich großen institutionellen Playern oder Banken vorbehalten.
Mhm, weil es einfach zu teuer und komplex ist.
Exakt. Aber die Tokenisierung bricht das radikal auf. Der Windpark wird digital in Millionen kleiner Tokens gestückelt. Und plötzlich können grenzüberschreitende Großprojekte durch ganz normale Kleinanleger per Crowdfunding finanziert werden.
Aber wie wird denn da sichergestellt, dass mein Geld wirklich in den Bau des Windrads fließt? Und was ja noch wichtiger ist, dass dieses Windrad auch tatsächlich grün Strom liefert. Ich kann ja schlecht selbst aufs Meer fahren und das nachprüfen.
Hier kommt der sogenannte Proof of Impact ins Spiel. Das System nutzt Smart Contracts, die direkt mit den Umweltsensoren der Windräder gekoppelt sind. Die Logik im Code ist da bestechend simpel.
Nämlich?
Nur wenn der Sensor draußen auf dem Meer kryptografisch beweist, dass tatsächlich Megawatt an grüner Energie ins Netz eingespeist worden, schüttet der Smart Contract die Renditezahlung vollautomatisch an die Tokeninhaber aus. Was fällt dir dabei auf?
Wir verschieben das Vertrauen von zentralen Prüfern direkt in die Technologie und Physik.
Wahnsinn. Früher mussten wir einem zentralen Prüfer vertrauen, einem Gutachter oder einer Bank, die das abnickt. Und jetzt vertrauen wir der angewandten Physik, der Sensoren. Das ist auf der einen Seite ein unglaublicher Effizienzgewinn.
Definitiv. Aber auf der anderen Seite laufen wir genau hier an diesem Schnittpunkt von absoluter Datenintegrität und unserer realen Welt mit voller Wucht gegen eine juristische Wand. Und das bringt uns zu unserem zweiten großen Thema heute, das rechtliche Fundament.
Ja, da prallen Welten aufeinander.
Weil diese absolute Unveränderbarkeit, die für den Produktpass und den Proof of Impact ja so genial ist, wird in unserem europäischen Rechtssystem zu einem echten Albtraum. Ich denke da sofort an die Datenschutzgrundverordnung, die DSGVO. Und konkret das berühmte Recht auf Vergessenwerden aus Artikel 17.
Das wirft eine wichtige Frage auf. Und es ist in der Tat einer der größten juristischen Konflikte unserer Zeit. Die DSGVO verlangt zwingend, dass personenbezogene Daten auf Wunsch eines Nutzers gelöscht werden müssen. Das Gesetz ist da eindeutig.
Aber wie löscht man etwas aus einem System, das explizit so gebaut und mathematisch so verriegelt ist, dass man eben niemals etwas löschen kann? Aber warte, oft heißt es doch, auf der Blockchain seien alle ohnehin anonym. Also greift die DSGVO da doch eigentlich gar nicht, oder?
Das ist ein weit verbreiteter Irrtum. Die meisten Netzwerke sind nicht anonym, sie sind nur pseudonymisiert. Du agierst unter einem Public Key, also einer langen Zeichenfolge. Und rechtlich gelten selbst diese pseudonymen Daten in den allermeisten Fällen als personenbezogen.
Sobald man sie irgendwie zuordnen kann.
Genau, sobald mit verhältnismäßigem Aufwand eine Reidentifizierung möglich ist. Zum Beispiel über die IP-Adresse oder durch eine Kryptobörse, bei der du dich mit deinem Ausweis angemeldet hast. Wenn wir also personenbezogene Daten in einem unveränderlichen Block haben, fordert das europäische Recht zwingend eine physische Löschung.
Aber technisch gäbe es ja eigentlich diese Möglichkeit des Pruning, also dass man alte oder zu löschende Daten nachträglich einfach aus der Kette heraus operiert. Warum machen wir das nicht einfach so?
Weil es die Kernarchitektur zerstört. Wenn du Daten aus einem Block heraus operierst, verändert sich zwangsläufig der Hashwert dieses Blocks.
Ah.
Und da jeder Block den Hash des vorherigen Blocks in sich trägt, zerstörst du die kryptografische Verknüpfung der gesamten Kette. Die Kette reißt.
Und das Vertrauen ist weg.
Richtig. Wenn das System seine historische Integrität verliert, verliert es seinen primären Nutzen. Du könntest nie wieder sicher sein, ob nicht auch Finanztransaktionen oder eben unsere grünen Produktpässe von vorhin manipuliert wurden.
Also stehen wir hier vor einem quasi unlösbaren Widerspruch? Das Gesetz sagt löschen und die Mathematik sagt geht nicht. Gibt es da momentan überhaupt einen Ausweg?
Die Entwicklergemeinschaft und auch kluge Juristen fokussieren sich da aktuell auf strukturelle Lösungsansätze wie Privacy by Design.
Okay.
Das Konzept sieht vor, dass personenbezogene Daten niemals direkt, also on-chain, auf dem verteilten Ledger gespeichert werden. Man speichert die sensiblen, echten Daten off-chain in traditionellen, löschbaren Datenbanken.
Und auf der Blockchain?
Auf dem unveränderlichen Ledger legt man dann lediglich den Hash-Wert ab. Quasi den digitalen Fingerabdruck der Daten, der als eine Art unveränderlicher Wegweiser fungiert.
Okay. Und wenn ich dann ankomme und mein Recht auf Vergessenwerden einfordere? Was passiert dann?
Dann löscht das Unternehmen deine echten Daten drüben in der Off-Chain-Datenbank. Der Hashwert auf dem Ledger bleibt zwar für immer bestehen, aber er zeigt nun ins Leere.
Ah, verstehe.
Er ist dann nur noch eine mathematische Prüfsumme ohne einen zugehörigen Datensatz.
Da muss ich jetzt aber kritisch nachhaken. Ist das wirklich rechtlich wasserdicht? Ein Hashwert ist doch im Grunde nur verschlüsselt oder verschleiert. Wenn ich an die rasante Entwicklung von Quantencomputern denke, könnten diese Hashes in 10 oder 20 Jahren vielleicht geknackt und zurückgerechnet werden? Schieben wir das DSGVO-Problem damit nicht einfach nur in die Zukunft?
Eine sehr berechtigte Skepsis. Und genau das ist der absolute Kern der aktuellen juristischen Debatte. Es gibt starke Stimmen in der Rechtswissenschaft, die fordern, dass wir dieses absolute Recht auf physische Löschung überdenken müssen, wenn wir es mit dezentralen Architekturen zu tun haben.
Was bedeutet das alles für klassische Verträge? Wir sprechen die ganze Zeit von Smart Contracts, die Geldströme für Windparks steuern. Aber ein Smart Contract ist im juristischen Sinne der deutschen oder europäischen Rechtsordnung ja überhaupt kein echter Vertrag, richtig?
Richtig. Ein Smart Contract ist kein Vertrag. Es ist schlichtweg dummer, ausführender Code. Reine Wenn-Dann-Funktionen. In der realen Welt haben unsere Gesetze über Jahrhunderte Raum für menschliches Fehlverhalten, für Irrtümer und für richterliche Ermessensspielräume geschaffen. Die Logik eines dezentralen Netzwerks ist hingegen apodiktisch und absolut gnadenlos.
Da gibt es also keinen Richter, der sagt, okay, das war ein Versehen, wir buchen das jetzt einfach zurück.
Exakt. Und das führt natürlich zu einer massiven Rechtsunsicherheit. Wie erzwingst du die Rückgabe von Werten, wenn der Empfänger hinter einem anonymen Private Key sitzt, den du nicht mal fänden kannst?
Genau, an solchen Punkten werden Regulierungsbehörden natürlich extrem nervös. Wer bringt da aktuell überhaupt Ordnung ins Chaos?
Wenn wir das mit dem großen Ganzen in Verbindung bringen, in Europa ist das ganz klar die neue MiCA-Verordnung, Markets in Crypto Assets.
Mhm.
Sie ist ein echter Meilenstein, weil sie zum ersten Mal einen umfassenden, echten Rechtsrahmen für diese digitalen Werte und die Dienstleister dahinter schafft. Sie zieht eine sehr klare Linie zwischen der bloßen Technologie und der Finanzmarktregulierung.
Ich habe in der Vorbereitung gesehen, dass MiCA interessanterweise direkt wieder die Brücke zu unserem allerersten Thema der Nachhaltigkeit schlägt.
Ja, das ist ein sehr eleganter gesetzgeberischer Schachzug. MiCA zwingt die Akteure nämlich zu offiziellen Transparenzberichten über die Umweltauswirkungen der von ihnen genutzten Konsensmechanismen.
Also kein Verstecken mehr.
Genau. Wer in Europa digitale Werte öffentlich anbieten oder Kryptohandelsplattformen betreiben will, muss glasklar offenlegen, wie hoch der ökologische Preis der zugrunde liegenden Technologie ist. Das ist ein enormer regulatorischer Hebel, um Kapitalströme ganz gezielt weg von den veralteten Stromfressern hin zu den effizienten Proof-of-Stake-Modellen zu lenken.
Bevor wir zum Ende kommen, müssen wir unbedingt noch auf ein weiteres rechtliches Konstrukt schauen: DAOs. Also dezentrale, autonome Organisationen.
Oh ja, das ist ein weites Feld.
Da schließen sich ja Menschen global über Code zusammen, bündeln oft Millionen an Kapital und treffen dann gemeinsame Entscheidungen über Projekte. Das klingt für mich total nach einer Firma. Aber was ist eine DAO rechtlich gesehen? Ist das eine Aktiengesellschaft?
Nein, für eine Aktiengesellschaft oder eine GmbH fehlen da ja sämtliche formellen Gründungsakte und Registrierungen. Wenn Juristen sich solche dezentralen P2P-Netzwerke ansehen, prüfen sie oft, ob diese Konstrukte nach Zivilrecht einfach als Gesellschaft bürgerlichen Rechts, also als GbR, gewertet werden können.
Eine GbR? Das würde ja bedeuten, dass jeder Einzelne, der da mitmacht, potenziell mit seinem gesamten Privatvermögen für die Fehler der gesamten Organisation haftet. Das ist ja der Albtraum jedes Teilnehmers.
Absolut.
Wenn ich also in einer DAO für ein Update abstimme und das Update geht schief und verursacht einen Millionenschaden, hafte ich dann persönlich?
Das ist die große Angst, ja. Aber die herrschende juristische Meinung verneint die Einstufung als GbR in den allermeisten Fällen. Und der Grund dafür ist juristisch extrem faszinierend. Für eine echte Gesellschaft nach unserem Recht ist ein sogenannter gemeinsamer Bindungswille zwingend nötig.
Okay, und das fehlt bei so einem globalen Netzwerk einfach.
Völlig. Bei einem dezentralen Netzwerk stellen oft einfach nur anonyme Knotenpunkte Rechnerleistung zur Verfügung. Der eine sitzt in Tokio, der andere in Berlin, der dritte in Brasilien. Die kennen sich nicht, die haben keinen Vertrag miteinander geschlossen und jeder Knoten kann jederzeit den Stecker ziehen. Da fehlt jeder personenbezogene, gesellige Charakter, den das Zivilrecht für eine Gesellschaft voraussetzt.
Das klingt nach einem perfekten juristischen Vakuum.
Das ist es auch. Wir sprechen bei DAOs oft von einem System organisierter Verantwortungslosigkeit. Das traditionelle Rechtssystem basiert darauf, dass es am Ende immer eine natürliche oder juristische Person gibt, die man greifen und haftbar machen kann. Dezentrale Systeme sind aber absichtlich so gebaut, dass sie diese zentralen Angriffspunkte eliminieren. Das ist ein fundamentaler Clash zweier völlig unterschiedlicher Weltanschauungen.
Okay, puh, das war ein massiver Deep Dive in wirklich komplexe Materie. Lass uns das für dich als Hörer mal zusammenfassen. Dieser tiefe Einblick hat uns ganz deutlich gezeigt, die Blockchain-Technologie ist ihren Kinderschuhen endgültig entwachsen.
Definitiv.
Wir diskutieren heute nicht primär darüber, ob die Technik an sich funktioniert. Die wahren Herausforderungen liegen jetzt auf einer viel komplexeren, erwachsenen Ebene. Es geht darum, wie wir diese Systeme von Grund auf umweltfreundlich in die Industrie integrieren. Das Stichwort lautet Compliance and Sustainability by Design.
Mhm.
Und es geht um die gewaltige Herkulesaufgabe, unsere teils jahrhundertealten Gesetze, die auf zentrale Akteure und menschliches Ermessen ausgelegt sind, an eine dezentrale, unlöschbare Logik anzupassen.
Und die entscheidende Frage für dich als Hörer ist jetzt, warum musst du das alles überhaupt wissen? Die Antwort ist simpel. Egal in welcher Branche du heute arbeitest, ob in der Logistik, in der Finanzwelt, im Maschinenbau oder in der Verwaltung, die Verknüpfung von physischen Sensoren, digitalen Produktpässen und automatisierten Smart Contracts wird schon sehr bald jeden einzelnen Geschäftsprozess berühren.
Ja. Wir hoffen, diese Analyse hat dir geholfen, das Fundament der Blockchain besser zu verstehen. Für weitere Informationen und Workshop-Termine schau gerne auf unserer Webseite www.doit.de vorbei. Bis zum nächsten Mal.